Die eine Schwangere möchte eine Geburt im Kreissaal in dunklem Licht und mit ruhiger Musik und am liebsten nur mit der Hebamme und ihrem Mann. Und die andere Patientin wünscht sich einen geplanten Kaiserschnitt. Und das ist beides in Ordnung. Und das ist einfach die Selbstbestimmung der Personen und der Schwangeren, die einfach immer mehr gesehen wird. Und die, glaube ich, in Zukunft, wo wir uns in Zukunft einfach noch mehr mitentwickeln müssen. Und das ist gerade, glaube ich, die Entwicklung, die vor allem so primär in der Geburtshilfe vonstatten geht.
Ich glaube, die Frauen bereiten sich ganz, ganz intensiv auf die Geburt vor und sind danach total geschockt über die Situation, dass sie Schlafmangel haben, dass sie 24 Stunden fast nur am Stillen sind, gefühlt.
Medizin im Fokus, der Podcast, der Medizin verständlich macht und keine dummen Fragen kennt. Präsentiert von der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist mit der Nichtmedizinerin Heike Borowka. Warnung: Die folgende Episode thematisiert Inhalte, die traumatische Erfahrungen umfassen. Wenn Sie von solchen Themen belastet sind, empfehlen wir Ihnen, diese Episode möglicherweise zu überspringen oder nicht alleine zu hören.
Verständlich ist es erst, wenn ich es verstanden habe. Eigentlich bin ich Journalistin und Gerichtsreporterin. Mit Anklagen, Gesetzen und Berufungen kenne ich mich also aus. In diesem Podcast aber bin ich die Laien. Und deshalb frage ich so lange nach, bis ich es verstanden habe. Dabei nehme ich kein Blatt vor den Mund und ich stelle auch die heiklen Fragen. In der heutigen Episode geht es um das Thema Geburtshilfe.
Dazu sagt das klinische Wörterbuch der Pschyrembel: Medizinisches Fachgebiet, das sich mit der Betreuung von normalen und pathologischen Verläufen von Schwangerschaften, Geburten und Wochenbett sowie mit der Betreuung des gesunden Neugeborenen beschäftigt.
Was das im Detail bedeutet und wie wir das in unsere Sprache übersetzen können, das bespreche ich heute mit zwei Damen, nämlich mit Kerstin Flöhr. Frau Flöhr, Sie sind die Pflegebereichsleitung der Frauenklinik am Hospital zum Heiligen Geist. Und neben Ihnen sitzt Annike von Lugner. Sie sind Hebamme. Herzlich willkommen Ihnen beiden.
Hallo.
Hallo.
Wie immer fangen wir ein bisschen allgemeiner an und für mich kompliziert, für Sie hoffentlich simpel. Worum geht's überhaupt bei der Geburtshilfe? Also welche Bereiche gehören da dazu?
Bei der Geburtshilfe, das beginnt im Grunde mit Beginn der Schwangerschaft und allem, was in der Schwangerschaft passiert, alle Untersuchungen, alle Vorgänge, dann natürlich die Vorbereitung auf die Geburt, die Untersuchungen vor der Geburt, die Geburt selbst und endet dann im Grunde im Wochenbett, die Wochen nach der Geburt. Also alles von Beginn der Schwangerschaft bis 8 bis 10 Wochen nach der Geburt.
Und wer hat da welche Rolle?
Es gibt verschiedene Rollen. Einmal natürlich ist es eine ziemlich enge Zusammenarbeit zwischen Hebammen und Ärzten. Und dabei ist es eigentlich relativ simpel getrennt, nämlich Hebammen sind für alles zuständig, was die Physiologie betrifft. Also alles, was die gesunde Schwangere, die gesunde Geburt, die komplikationslose Geburt und das gesunde Neugeborene betrifft. Und immer wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ziehen wir uns die Ärzte zu Rate. Also wann immer der Geburt nicht mehr komplikationslos verläuft, wenn irgendwelche Auffälligkeiten auftreten beim Neugeborenen, Untergeburt, in der Schwangerschaft, dann holen wir die Ärzte mit ins Boot.
Und wer trifft am Ende die Entscheidungen? Beide?
Das kommt drauf an, in welchem Bereich man sich befindet. Natürlich ist es ein fließender Übergang. Gerade in der Klinik arbeiten wir natürlich sehr, sehr eng zusammen und entscheiden dann im besten Fall gemeinsam. Aber rein von den Regeln her sozusagen ist die Hebamme für alles Physiologische zuständig und trifft da die Entscheidung und der Arzt für alles Pathologische. Und dann hat der da die Entscheidungsvollmacht.
Jetzt gibt es leider immer wieder Komplikationen, also müssen wir auch darüber reden. Wenn erstmal, welche Arten von Komplikationen gibt es überhaupt oder können während einer Geburt auftreten?
Natürlich alles. Von bis. Also natürlich gibt es im Worst Case wirklich geburtshilfliche Notfälle. Das ist natürlich die größte Komplikation, wenn Mutter oder Kind während oder nach der Geburt in Lebensgefahr schweben. Es gibt aber auch Komplikationen, die einfach während der Geburt, zum Beispiel wenn die Geburt ein bisschen länger dauert, wenn der Muttermund sich nicht öffnet, wie er soll, auch wenn die Kinder nicht so liegen, wie sie im besten Falle sollten. Ja, Blutungen, alles Mögliche.
Wie häufig kommt das denn vor? Oder umgekehrt gefragt, wie häufig kommt es nicht vor, denke ich manchmal, weil man hört ja so oft diese Geschichten.
Es ist so, dass es meistens nur die erzählen, bei denen es schiefgegangen ist. Aber es ist natürlich eher die Seltenheit. Also gerade geburtshilfliche Notfälle sind wahnsinnig selten, dass man wirklich sagt, man kämpft jetzt um das Leben von Mutter oder Kind und oder Kind, dass Komplikationen auftreten im Sinne von, da kommt ja darauf an, wie man das definiert. Das ist irgendwie ein langer, vorzeitiger Blasensprung, dass zum Beispiel die Fruchtblase lange offen ist oder dass meine Geburt länger dauert, natürlich schon häufiger.
Oder dass das Kind falsch rumliegt.
Oder dass das Kind falsch rumliegt oder sich nicht so richtig ins Becken einpendeln will. Das kommt schon mal vor, das kommt auch in der Klinik natürlich häufiger mal vor. Aber meistens kriegt man das gefixt.
Welchen Einfluss haben denn eigentlich Alter und der Gesundheits- und Fitnesszustand der Mutter auf mögliche Geburtskomplikationen? Weil ich war ja selber mal schwanger. Gott sei Dank war ich in der Zeit nicht sehr sportlich, weil mir alle gesagt haben, wenn du sportlich wärst, wäre es schwieriger. Heute hätte ich, glaube ich, mehr Probleme.
Also da hält sich wacker das Gerücht, dass die Sportler mit ihrem starken Beckenboden dann Probleme haben unter Geburt. Das ist definitiv nicht so. Also
das ist ja beruhigend.
Alle Reiter und Yoga Frauen dürfen aufatmen. Nee, wir freuen uns tatsächlich immer sehr über fitte Schwangere. Das merkt man schon sehr, weil Geburt es gleicht einfach einem Marathon. Man muss wahnsinnig viel Kraft aufbringen über eine lange Zeit. Kostet Ausdauer, das kostet Kraft. Und natürlich ist auch Geburt viel Bewegung, viel Atmung, viel Arbeit. Und wenn wir Patientinnen haben, Gebärende haben, die fit sind, die eine gute Kondition haben, die sich gut bewegen können, ein gutes Körpergefühl haben, da fängt ja meistens schon an, ist es meistens ein großer Vorteil unter Geburt. Gleichzeitig muss man natürlich auch von der anderen Seite sehen, dass zum Beispiel Adipositas viele geburtshilfliche Komplikationen mit beeinträchtigt. Also viele, viele Komplikationen haben es gibt eine höhere Komplikationsrate bei adipösen Patientinnen.
Was haben die für Komplikationen?
Da gibt es zum Beispiel die Schulterdystokie, dass das Kind nach der Kopfgeburt seine Schultern nicht richtig ins Becken eindrehen kann und sozusagen so ein bisschen mit den Schultern stecken bleibt.
Womit hängt das zusammen?
Das ist in dem Fall meistens Immobilität. Einfach. Wir müssen dann auch als Geburtshelfer dann wirklich aktiv mobilisieren, um dann quasi dem Kind den Raum zu geben im Becken.
Wie machen Sie das?
Da gibt es verschiedene Manöver. Zum Beispiel, dass man das gängigste Manöver ist wahrscheinlich, dass man die Beine so ein bisschen überstreckt, um die Beckenräume zu öffnen und zu weiten.
Die Beine der Mutter.
Genau, die Beine der Mutter. Wirklich überstreckt und dann in der gleichen Bewegung wieder ganz nah an den Körper randrückt. Und so kriegt man einfach das Becken in Bewegung. Und oft können sich die Kinder dann da reindrehen. Oder dass man zum Beispiel in Vierfüßlerstand geht, die Schwerkraft noch mitnimmt und so weiter. Genau.
Also fit sein ist auch da eine gute Idee. Wir lernen das hier in jeder Folge. In jeder Folge lernen wir, fit zu bleiben und viel zu bewegen. Das ist die Antwort offenbar auf ganz vieles. Thema natürliche Geburt, Kaiserschnitt und vielleicht auch, gibt es eigentlich auch noch andere Entbindungsmöglichkeiten?
Es gibt noch die vaginaloperative Entbindung, wie es genannt wird. Das wäre so ein kleiner Mittelweg. Das ist die vaginale Geburt, aber mit Hilfsmitteln, also mit einer Sauglocke zum Beispiel.
Aber das soll doch so schrecklich sein.
Nee, das kommt ganz drauf an. Das kann man auch sehr sanft und, also natürlich ist es ein Eingriff in die Geburt, aber da hat sich auch die Zeit, glaube ich, sehr geändert. Früher war das dann so ein großes, massives, brummendes Gerät in der Ecke. Das haben wir zum Beispiel gar nicht mehr.
Und die Kinder mit den deformierten Köpfen.
Genau. Wir haben so ganz kleine Saugglocken, die man manuell aufpumpt, die aus Plastik sind und wirklich so ganz klein. Und die sind dann da schon ein bisschen softer als dieses große Gerät. Natürlich ist es aber auch einfach ein Eingriff. Und die Köpfe der Kinder sehen trotzdem manchmal ein bisschen deformiert aus, weil einfach eine große mechanische Kraft wirkt. Aber das ist nicht mehr so horrormäßig, glaube ich, wie viele das vielleicht noch in den Köpfen haben.
Das ist ja manchmal eine sehr ideologische Diskussion, Kaiserschnitt oder natürliche Geburt. Aber sicher gibt's Vor- und Nachteile bei allen Wegen. Können Sie die mal beschreiben?
Unbedingt. Also natürlich, wir sind Geburtshelfer. Wir streben natürlich im Westfall immer die vaginale Geburt an. Die hat auch einfach viele Vorteile. Die Kinder, die wissen, dass sie geboren werden durch die Wehen. Dadurch hat man zum Beispiel weniger Anpassungsstörungen nach der Geburt. Also dass eine Anpassungsstörung wäre, dass die Kinder nach der Geburt auf die Welt kommen und die Reflexe, dass sie anfangen zu atmen und der Kreislauf außerhalb der Gebärmutter nicht so richtig in Schwung kommt. Das ist zum Beispiel bei einer vaginalen Geburt deutlich weniger. Die Kinder kommen mit der Vaginalflora der Mutter in Kontakt. Das ist, was das Immunsystem stärkt, das Allergierisiko senkt. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Geburten, wo wir, also wir sind in der Klinik Gott froh, dass wir die Möglichkeit von einem Kaiserschnitt haben. Einmal natürlich als Notfallmaßnahme, die maternalen und also die mütterlichen und kindlichen Sterblichkeitsraten sind nicht ohne Grund, seit es den Kaiserschnitt gibt, so sehr gesunken, wie sie sind. Und es gibt auch einfach Geburten, da ist es die beste Möglichkeit, um die Geburt sozusagen zu vollziehen. Zum Beispiel, wenn die Kinder nicht richtig liegen. Es gibt Kinder, die legen sich einfach nicht mit ihrem Kopf ins Becken, sondern liegen einfach mit dem Kopf links und dem Po rechts und das Becken ist leer. Und dann ist da einfach wirklich keine Möglichkeit, dass dieses Kind anders geboren wird. Oder auch bei Frühgeborenen, wo man sagt, eine vaginale Geburt würde nicht funktionieren, weil die Kinder da einfach viel zu hoher Belastung den Scherkräften ausgesetzt wären. Oder im Notfall bei Kindern, wo man einfach merkt, die verkraften diese Kraft der Wehen nicht, die verkraften die Geburt nicht.
Frau Flöhr, gibt es in den verschiedenen Ländern Unterschiede, was so geburtshilfliche Praktiken anbetrifft? Und wenn ja, kommen die hier vor? Was beobachten Sie? Also mit anderen Worten, brauchen bestimmte Frauen, die vielleicht aus anderen Kulturkreisen kommen, wünschen die sich was anderes?
Ja, natürlich gibt's das schon, weil die andere Länder, andere Sitten, jeder hat ein anderes Verständnis für Geburtshilfe. Wenn im Kreißsaal eine Frau sagt, sie möchte gerne stehend entbinden zum Beispiel, dann ist das eine Option, weil sie das von zu Hause, von ihrem Vorfahren so gelehrt oder gelernt hat oder erzählt bekommen hat, dass das gut funktioniert oder im Sitzen oder in der Hocke. Da gibt's schon unterschiedliche Möglichkeiten, natürlich. Es gibt natürlich auch die Situationen, wo wir im Kreißsaal drauf achten müssen, dass zum Beispiel bei manchen Religionen nicht unbedingt ein Mann unter der Geburt dabei sein sollte, so dass wir dann gucken müssen im Team, okay, wer steht zur Verfügung? Hebammen haben wir in unserem Team, nur weibliche, aber natürlich haben wir Ärzte, die dann Dienst haben oder bei Geburt dabei sein müssten, wo wir dann für uns gucken müssen, okay, wen stellen wir jetzt mit dazu und wie arrangieren wir das im Team? Das gibt es schon. Es gibt natürlich auch Situationen, wo gerne viele Menschen bei einer Geburt dabei sein wollen, wo wir dann ein bisschen gucken oder das limitieren müssen, damit das doch ein bisschen einen geschützten Rahmen für die Familie oder für die Mutter dann hat.
Wo ist denn das Limit? Wie viele dürfen mitkommen?
Naja, regulär ist es ja so, dass die Frauen meistens eine Begleitperson dabei haben. Ja, also wir lassen dann schon mal, wenn die Frau sagt, ich brauche unbedingt noch meine Mama mit dabei, ja, dann ist das so.
Ja. Und ist die Begleitperson immer zwangsläufig der Vater?
Nein. Also wir gehen eigentlich danach, was die Frauen sich gerne wünschen. Wenn die Frauen sagen, oh, mein Mann kann das nicht sehen, dann kann natürlich auch die Freundin, die Mutter, die Tante, was sie sich vorstellen, wie ihre Geburt ablaufen soll. Es geht dabei nach den Wünschen der Frau. Also was die Frau sich vorstellt, wer kann sie unterstützen am besten bei der Geburt, bei der Begleitung der Geburt, und den holt sie sich dazu. Es gibt natürlich auch Situationen, wo es Situationen gibt, wo vielleicht erst der Mann dabei ist, sie begleitet, und dann aber zur Geburt eigentlich jemand anderes dabei sein soll. Das spricht man dann innerhalb der Familie natürlich ab.
Können Sie sagen, wie sich das so verteilt?
Ja, so, also manchmal haben ja die Männer Angst, bei der Geburt dabei zu sein, oder trauen sich das nicht zu, und dann sprechen sie es intern mit der Familie natürlich ab.
Also es ist nicht selten, dass die Freundin, die Mutter dabei ist.
80-20 wahrscheinlich.
Ja, okay.
Würde ich sagen. Ja, bin ich auch dabei.
Wie sieht es denn im Hinblick auf die Frauen aus, die Opfer zum Beispiel von Genitalverstümmelungen geworden sind?
Gibt es auch, leider auch gar nicht so selten tatsächlich. Die Patientinnen, die wir betreuen nach Genitalverstümmelung, das kommt total darauf an, wie ausgeprägt es ist, wie es durchgeführt wurde. Und je nach Ausprägung können die durchaus vaginal gebären. Das muss kein Problem darstellen, haben wir auch häufiger. Aber es gibt natürlich auch Frauen, bei denen es einfach so ausgeprägt ist, dass man wirklich sagen muss, da geht leider kein Kind durch. Dann ist manchmal einfach die schonende Variante für Mutter und Kind der Kaiserschnitt, wenn es denn also überhaupt gehen würde. Oder zum Beispiel gibt es dann auch sowas wie Rekonstruktionen.
Wenn Sie sagen, das kommt gar nicht so selten vor, dann ist das erschreckend. Und dann muss ich mal nachfragen, können Sie es einschätzen, wie oft? Haben Sie eine Vorstellung?
Also schon. Wir sind ja eine recht kleine Klinik mit unseren 1000 Geburten pro Jahr plus minus. Wir sehen es schon mehrfach pro Jahr. Ich würde sagen, wenn ich es schätzen müsste, 20 bis 30?
Würde ich sagen.
Ja. Manchmal ist es ja auch gar nicht so stark ausgeprägt, dass man es gar nicht vielleicht auch auf den ersten Blick erkennt. Aber die Patienten uns das natürlich im besten Fall mitteilen und wir dann damit arbeiten können. Aber es ist schon mehrfach pro Jahr.
Was heißt denn damit arbeiten können?
Dass man einfach, also oft hat es ja auch eine große soziale, psychische Komponente bei den Patientinnen, weil das natürlich auch eine ganz große Belastung ist. Und wir müssen dann natürlich auch erstmal hinhorchen, was sind deren Wünsche überhaupt für die Geburt? Möchten die überhaupt, dass sie ihr Kind durch ihr verstümmeltes Genital gebären? Oder möchten sie das vielleicht gar nicht? Können sie sich das überhaupt nicht vorstellen? Und auch zum Beispiel großes Thema Schmerzen. Viele Frauen haben große Schmerzen, beginnt beim Sex, manche schon beim Urinieren. Wenn das einen schon im Alltag so beeinträchtigt, dann muss man natürlich überlegen, wie machen wir das unter Geburt? Natürlich können wir da, gibt es verschiedene Mittel und Wege, wie wir zum Beispiel das dann versuchen zu hemmen, oder dass wir auch damit arbeiten, dass wir versuchen, alles Gewebe super weich zu kriegen, dass wir natürlich den Frauen, die sich wünschen, vaginal zu gebären, dass wir das denen auch ermöglichen können. Oder sowas wie eine PDA, wo man sagt, dass da einfach die Belastung der Mutter, die sie spürt, ein bisschen genommen wird und so weiter.
Gehen wir mal weg von diesem Thema, was zwar häufiger, wie ich gerade gelernt habe, vorkommt, als wir uns das vorstellen, aber ja doch die Ausnahme zum Glück ist. Okay, Schritt zurück vor die Geburt. Welche Untersuchungen sind während einer Schwangerschaft üblich? Ja, sind wir wieder bei der Hebamme, ne? Die hat im Moment trägt die Hauptlast, wie so häufig.
So soll es auch sein.
Ja, ich weiß, das sind überhaupt Feen, sind Hebammen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, ja, weil die gucken nach den Frauen. Während alle nach den Babys gucken, gucken die Hebammen nach den Frauen, und das ist ein schönes Gefühl.
Im besten Fall nach allen.
Ja.
So, also, welche Untersuchungen sind während einer Schwangerschaft üblich, und was kann man da eigentlich herausfinden bei?
Also grundsätzlich besteht die Schwangerenvorsorge aus einer vierwöchentlichen Untersuchung beim Gynäkologen oder der Hebamme. Da werden über die gesamte Schwangerschaft immer Blutdruck gemessen, der Urin wird angeguckt, werden verschiedene Bluttests gemacht, und dreimal in der Schwangerschaft findet ein großer Ultraschall statt, einmal zu Anfang, in der Mitte und am Ende. Und abgesehen davon kann man zum Beispiel noch Tests machen, wenn man das möchte, ob die Kinder gesund sind, wie ob es zum Beispiel genetische Auffälligkeiten gibt, Fruchtwasseruntersuchungen. Es gibt mittlerweile super viel, was man machen kann. Die Basic-Untersuchungen sind einfach die drei Ultraschalls und alle dazugehörigen Bluttests, wie zum Beispiel also die Blutgruppe. Man guckt, gibt es irgendwelche Infektionskrankheiten, Hepatitis oder Chlamydien, Geschlechtskrankheiten. Ist da irgendwas, was für das Kind gefährlich sein könnte oder nicht?
Können Sie sagen, ob und wenn ja, wie häufig es vorkommt, dass da, ich will es mal provokant formulieren, Falsches diagnostiziert wird, was hinterher, also wo man was tut und hinterher war es gar nicht so. Das Kind ist zu groß oder irgend sowas.
Also ich kann Ihnen keine Zahlen nennen, aber es ist nun mal, Technik bleibt Technik. Und in der Geburtshilfe, wir arbeiten wahnsinnig viel mit Ultraschall und so gut die Geräte nun mal sind, ist es trotzdem immer eine individuelle Messung. Und deshalb, allein wenn man jetzt mal das Gewicht, was Sie angesprochen haben, anguckt, jede Messung des Gewichtes des Kindes im Bauch ist plus minus 10%. Wenn man dann mal sagt, okay, der Arzt hat einen Ultraschall gemacht, das Kind ist ungefähr 4 Kilo groß, dann haben wir eine Bandbreite von 400 Gramm, dann sind wir zwischen 3 Kilo und 600 Gramm und 4 Kilo und 400 Gramm. Das macht schon einen großen Unterschied. Dementsprechend, das ist natürlich, aber das ist niemandes Schuld, das ist einfach unsere Bandbreite, in der wir arbeiten können. Und das sind dann Situationen, da müssen wir uns überlegen, okay, macht man vielleicht nochmal einen zweiten und wir nehmen am Ende die Mitte und gucken. Oder rechnen wir eher mit dem einen, wir gucken uns die Frauen an, ist sie groß, ist sie klein, ist der Bauch groß, ist der Bauch klein, oder wir tasten den mal ab und sagen, wie fühlt sich das denn an? Fühlt es sich eher nach 4,5 Kilo an oder nach 3,5 Kilo? Da kommen dann zum Ultraschall die Hände wieder ins Spiel. Und sowas ist schon häufig, aber einfach, weil man da immer nur im Rahmen seiner Möglichkeiten bleiben kann.
Aber am Ende kommen Sie doch immer wieder auf das Klassische zurück, oder?
Ja.
So, dann tasten halt die Hände. Ja. Und ja, irgendwie scheinen die es ja ganz gut, scheinen die ja ganz gut zu sein. Stichwort Schwangerschaftsdiabetes. Wie hoch ist das Risiko, eine zu entwickeln?
Steigt rapide und dramatisch an die letzten Jahre. Ich glaube mittlerweile, ich kann es Ihnen nicht ganz genau sagen, leider. Ich würde sagen, ich glaube, wir sind mittlerweile bei einer soliden 15-20% Rate von Patientinnen, die einen Schwangerschaftsdiabetes entwickeln, was natürlich auch daran liegt, dass es einfach viel mehr getestet wird und andere Diagnostiken vorliegen, die man machen kann während der Schwangerschaft. Aber es wird auf jeden Fall immer, immer mehr.
Was bedeutet das für die Mutter?
Für die Mutter bedeutet es häufig, dass sie sich an einen ganz strengen Ernährungsplan halten muss. Und dass sie einfach noch, wir haben dann quasi in unserem interdisziplinären Team von Hebamme und Arzt, kommt dann noch ein Arzt dazu, nämlich der Diabetologe, wo die Schwangere regelmäßig hingehen muss. Sie muss sich den Blutzucker messen, täglich im Grunde nach jeder Mahlzeit, je nachdem wie ausgeprägt es ist. Und wenn es wirklich ein Diabetes ist, der sich nicht durch eine strenge Diät eindämmen lässt, dann muss die Schwangere sich Insulin spritzen. Genau, da muss man probieren, das so gut es geht in den Griff zu bekommen.
Frau Flöhr, in welchen Situationen sollte man sich für die Geburt nach einer Spezialklinik umschauen? Wo ist der Moment gekommen, wo Sie sagen, hier besser nicht?
Ja, es gibt ja unterschiedliche Geburtskliniken. Es gibt ja die Level-1-Häuser. Es gibt, wir sind jetzt zum Beispiel ein Level-4-Haus.
Was heißt das?
Das sind unterschiedliche Kategorien, wo die Kliniken eingestuft sind, welche Geburten sie machen können. Also es gibt ja so Zentren für Geburtshilfen. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mehrlingsschwangerschaft, Zwillinge, Drillinge erwarte, dann gehe ich in diese bestimmte Klinik, wo ich natürlich den Kinderarzt gleich zur Verfügung habe. Wenn ich jetzt eine unauffällige Schwangerschaft habe, einen unauffälligen Verlauf habe, mich wohlfühle, dann könnte ich zum Beispiel auch in eine Level-4-Klinik gehen, könnte auch in ein Geburtshaus gehen, könnte im Grunde dann entbinden, wo könnte ich mir das persönlich aussuchen, wo ich entbinde. Wenn ich einen pathologischen Verlauf habe, Schwangerschaftsverlauf habe, oder ich erwarte, ich habe eine Frühgeburt, oder ich habe einen vorzeitigen Blasensprung, also vor der 36. Woche, dann ist es natürlich besser, ich gehe in eine Klinik, wo ich kinderärztlich gleich versorgt werden könnte, wenn was mit dem Kind wäre.
Wenn ich all das nicht habe, also keine Mehrlingsgeburt bevorsteht, nichts Pathologisches, keine Frühgeburt erwartet wird, keinen vorzeitigen Blasensprung vor der 36. Woche, habe ich mir aufgeschrieben, damit ich mir alles merken kann, während Sie das eben gesagt haben. Deswegen kann ich das so schön wiederholen. So, wenn ich das alles nicht habe, welche Rolle spielen Ernährung, Sport? Sport haben wir schon mal ein bisschen gehabt. Und der allgemeine Lebensstil während der Schwangerschaft in Bezug auf Komplikationen bei der Geburt und was die spätere Gesundheit des Kindes anbetrifft. Also Sport, ja, weiß ich ja, immer ganz wichtig. Ernährung vermutlich auch. Aber spielt die wirklich eine so große Rolle?
Ja, das tut sie. Also man weiß zum Beispiel, dass bei Müttern, da kommen wir wieder auf die Adipositas zurück zum Beispiel, dass die Kinder, die dann geboren werden, ein deutlich erhöhtes Risiko haben, selbst adipös zu werden oder an die Adipositas zu erkranken, genauso wie an Diabetes. Und gleichzeitig prägt die Ernährung der Mutter während der Schwangerschaft die Kinder. Also mittlerweile gibt es da sozusagen sogar Studien zu, dass das Ernährungsverhalten der Mutter das Ernährungsverhalten der Kinder prägt. Und gleichzeitig geht es natürlich auch darum, wenn man sich mal anguckt, wie groß werden die Kinder, wie ist das Geburtsgewicht der Kinder, wie ist die Zunahme der Mutter während der Schwangerschaft, Diabetes hatten wir es gerade schon von, ob das in der Schwangerschaft dann auftritt. Und Fruchtwassermenge und Co., das spielt da alles mit rein. Also es ist wahnsinnig wichtig, dass man sich wie immer im Leben und bei allem im Leben gesund ernährt. Und man muss sich auch immer überlegen, alles, was man sich selbst zuführt, führt man, wenn man schwanger ist, ja auch seinem Kind zu. Und wenn man sich dann, ich sag mal jetzt nur von Toast mit Nutella ernährt, dann kriegt das Kind auch keine anderen Nährstoffe über die Plazenta als Toast mit Nutella. Und so soll man erstmal groß werden. Und das ist ein schlechter Baustein, würde ich sagen.
Wie ist es mit dem allgemeinen Lebensstil? Also feiern ist ja nicht immer nur schlecht. Feiern hilft ja auch manchmal für das eigene Wohlbefinden, weil es einem einfach besser geht, weil man vielleicht fröhlicher ist.
Naja, solange kein Alkohol oder Drogen im Spiel sind, würde ich sagen, dürfen die machen, was sie möchten. Also
Hauptsache, es geht ihnen gut.
Hauptsache, es geht ihnen gut. Und man beachtet einfach die No-Gos in der Hinsicht sozusagen, zum Beispiel, wenn dort geraucht wird oder, wie gesagt, Alkohol oder Drogen im Spiel sind. Das geht natürlich gar nicht, aber alles Weitere, so ein bisschen musikalische Früherziehung in der Schwangerschaft.
Schade, nix.
Mit Techno. Jeder, wie er möchte.
Jetzt gibt's ja an fast allen Kliniken Unterstützungsangebote. Ich glaube, Frau Flöhr, da bin ich bei Ihnen angekommen. Geburtsvorbereitung, oder?
Richtig.
Machen Sie.
Richtig.
Was ist da sozusagen das Bestmögliche, um mich auf eine Geburt vorzubereiten? Was muss ich wissen? Was erzählen Sie da?
Also in den es gibt unterschiedliche Modelle von Geburtsvorbereitungskursen. Das ist natürlich einmal ein Kurs am Wochenende, beziehungsweise ein Kurs unter der Woche, je nachdem, wie das den Frauen möglich ist, zu kommen oder in welchen Zeitrahmen der Schwangerschaft sie einen Kurs besuchen. In dem Kurs selber, natürlich ist wichtig, man kann als Paar dorthin gehen, weil der Mann möchte vielleicht auch ein bisschen mit vorbereitet werden zur Geburt, was ihn erwartet, wie er begleiten kann, um Verständnis für die Frau in bestimmten Situationen vielleicht auch zu bekommen. Beziehungsweise wird in diesem Kurs alles besprochen rund um die Geburt. Es wird über jeden Geburtsmodus gesprochen. Spontangeburt, alles, was es gibt, Kaiserschnitt und. Das nimmt die Hebamme alles in dem Moment mit auf. Der Kurs wird ausschließlich von den Hebammen geleitet. Und was in diesem Kurs noch wichtig ist, ist natürlich auch nicht nur der Geburtsmodus, sondern auch das, was die Frauen, die Familien, was nach der Geburt alles auf sie drauf zukommt, damit sie sich ein bisschen auf die unterschiedlichen Situationen vielleicht drauf einstellen können. Ja, und man lernt viele Atemübungen, man macht viele Bewegungsübungen in diesem Kurs. Und nicht zum Schluss wird in den meisten Kursen natürlich auch anschließend nochmal der Kreißsaal besichtigt, was natürlich für die Frauen nochmal extrem interessant ist.
Wie sieht der bei Ihnen aus? Auch wie so ein kuscheliges Wohnzimmer?
Kuschelig, ja. Ja,
mit schönen warmen Farben?
Mit schönen warmen Farben, unterschiedlichen Farben, in Gelb, in Blau, in Orange
und Lila. Und darf ich mir das aussuchen?
Nee, das suchen die Hebammen aus.
Ah, oh, immerhin.
Also zumindest das sind ja die Feen. Außer, wir haben ja manchmal Patienten, die ein paar Tage länger bei uns sind. Da wissen wir natürlich auch, in welchem die sich besonders wohlfühlen. Dann gehen wir natürlich auch dahin. Aber eigentlich ist es so, ich glaube, es hat so jede Hebamme ihren Lieblingskreißsaal. Und da wird dann im besten Fall hingegangen.
Okay, nochmal, bevor wir zum Tag der Geburt kommen und damit in den Kreißsaal, nochmal einen Schritt zurück, nämlich davor. Welche Auswirkungen können Infektionen während der Schwangerschaft sowohl auf die Mutter als auch auf das ungeborene Kind haben?
Das ist ganz schwer zu pauschalisieren, weil es gibt ja ganz viele unterschiedliche Infektionen und es kommt da ganz doll drauf an, welches ist und wann sie stattfindet. Also wenn man jetzt mal eine Infektion nimmt wie eine Harnwegsinfektion, also eine Blasenentzündung, die hat in der Regel keine Auswirkungen auf die Schwangerschaft oder das ungeborene Kind. Ist einfach unangenehm für die Mutter. Es gibt aber natürlich auch andere Infektionen, die, wenn sie während der Schwangerschaft auftreten, vor allem zu Beginn der Schwangerschaft, ganz, ganz große Schäden am Kind anrichten können. Also zum Beispiel Taubheit oder Entwicklungsschädigungen am Skelett oder. Und dafür ist es ganz wichtig, dass man während der schwangeren Vorsorge diese regelmäßig testet. Und wenn man den Verdacht hat, dass eine Infektion vorliegt und das gerade zu so einem risikobehafteten Zeitpunkt ist, dass man dann ganz dringend was dagegen tut.
Und wenn ich jetzt die zwar unangenehme, aber ungefährliche Blasenentzündung habe, nehme ich da Antibiotikum oder lasse ich besser die Finger weg und halte es aus?
Da würde ich mich ganz auf den Rat der betreuenden Ärzte oder Hebammen verlassen, was die in dem Moment für richtig halten.
Aber nicht, Sie würden nicht sagen, auf gar keinen Fall.
Nee, das kommt ganz drauf an. Das ist schon notwendig manchmal, aber das kann man eben nicht pauschalisieren. Manchmal hilft ja auch schon das viele Trinken und vielleicht noch ein paar Hausmittelchen. Genau.
Hausmittel ist ein gutes Stichwort. Was kann ich denn präventiv machen, um das Risiko von Geburtskomplikationen zu verringern?
Ein gesunder Lebensstil.
Da haben wir es wieder. Keine Drogen, kein Alkohol, feiern aber ohne, dass geraucht wird.
Ja, also im Grunde ist es genau das, in Bewegung bleiben, gesunde Ernährung, regelmäßig seine Vorsorgen wahrnehmen und vielleicht auch
genießen.
Ja, genießen, sich in einer guten psychischen Verfassung behalten, so gut es geht, und sich informieren, was man möchte, was man nicht möchte. Ich glaube, das ist auch schon ganz wichtig, dass man vorher sich überlegt. Klar, es gibt geburtshilfliche Komplikationen, da kann man sich überlegen, ich möchte das nicht oder doch, also das möchte keiner. Und trotzdem tritt es ab und zu auf. Aber ich glaube, wenn man prinzipiell weiß, wie funktioniert Geburt, wie funktioniert Schwangerschaft, was sind meine Möglichkeiten zur Geburt, außerklinisch, klinisch, welche verschiedenen möchte ich in ein Geburtszentrum oder in eine kleine Klinik und was sind einfach meine Möglichkeiten. Ich glaube, das ist schon die beste oder die nach dem gesunden Lebensstil beste Prävention, um eine komplikationsarme Geburt zu erleben, indem man einfach weiß, was mit einem passiert in diesem Prozess der Geburt. Ja.
Frau Fleur, wann ist der Moment gekommen, an dem ich mich auf dem Weg ins Krankenhaus mache? Wann fahre ich los?
Ich gehe mal davon aus, wenn ich so einen zu Hause Wehen entwickle, vielleicht komische Rückenschmerzen habe, wo ich die ich nicht so selber richtig einordnen kann, die so gleichmäßig kommen. Das ist der eine Punkt, wo ich sicherlich in die Klinik gehe. Der nächste Punkt könnte sein, dass ich zu Hause einen Blasensprung habe, also dass das Fruchtwasser kommt. Dann bin ich auch erstmal verunsichert. Aha, was mache ich jetzt? Oder wenn die Frau sagt, irgendwie fühle ich mich komisch, ich fühle mich nicht so wohl, dass sie einfach für sich sagt, ich rufe mal in der Klinik an und ich gehe mal hin, ich spreche mal mit den Kollegen und mit den Hebammen und dann würde sie sich, aber auf jeden Fall, wenn sie Wehen hat.
Aber jetzt sagen ja gern ungefragt immer ganz viele den Schwangeren, wie das so ist mit dem Kinderkriegen. Und unter anderem lernt man auch, oh ja, also das tut weh, aber das dauert dann noch ewig.
Also wenn man sich als Frau unsicher fühlt, egal wie der Zustand gerade ist, soll man in die Klinik gehen. Man kann dort alles kontrollieren lassen, mit den Hebammen sprechen. Und wenn die Hebammen sagen, ach, wissen Sie, es ist vielleicht noch Zeit, oder die Gynäkologin, dann kann man auch gerne noch mal nach Hause gehen. Aber ich glaube, die Sicherheit geht den Frauen dann vor. Und diese Gewissheit, okay, mit mir, mit Kind ist alles in Ordnung, dann kann man auch wieder gerne noch mal abwarten.
Und Sie sind nicht genervt, wenn die dann kommen?
Auf keinen Fall. Wir freuen uns, wenn sie kommen.
Niemals. Weil sie vielleicht zu früh schon da auf der Matte stehen.
Nein. Lieber einmal zu früh. Es ist wichtig für die Frauen, um sich selber auch wohlzufühlen und sich ein bisschen in ihren eigenen Empfinden zu stärken. Okay, mein Gefühl war richtig, ich hatte was und jetzt war ich da, ich habe es kontrollieren lassen und dementsprechend kann man dann weiter entscheiden.
Welche Geburten können denn im Krankenhaus gemacht werden und welche ambulant?
Ambulant, also es gibt die ambulante Geburt natürlich, wo ich in die Klinik gehe oder in ein Geburtshaus gehe, wo ich nach 6 Stunden die Klinik nach der Geburt wieder verlassen kann. Dann gehe ich nach Hause, habe nach Möglichkeit natürlich meine Hebamme, die mich betreut, dann zu Hause weiter und habe auch für die kinderärztliche Versorgung schon gesorgt, so dass ich mir frühzeitig einen Kinderarzt mich anmelde oder nachfrage, ob er mich übernimmt. Und in der Klinik ist es im Durchschnitt so, können ja alle entbinden. Und können dann gerne bleiben. Im Durchschnitt ist es zwischen 2 bis 4 Tagen. Also kommt immer drauf an, auf die Geburtszeit, weil die Kliniken ja doch so aufgestellt sind, dass man verschiedene Untersuchungen noch macht, bevor man nach Hause geht. Und so, dass sie dann kompakt, wenn sie nach Hause gehen, wirklich zu Hause auch eine Erholungszeit haben und nicht gleich wieder zum Kinderarzt müssten zum Beispiel.
Wenn ich mich jetzt für die Klinik entschieden habe, so, ich komme da hin, sage, so, jetzt scheint es loszugehen, es zieht im Rücken. Wehen scheinen begonnen zu haben. Wie geht denn der Ablauf?
Dann lassen wir sie erstmal in unsere heiligen Hallen sozusagen. Und meistens startet man erstmal, indem man so ein bisschen eine Bestandsaufnahme macht, indem einmal wir Hebammen mit den Schwangeren quatschen, sagen, wie sieht's aus, seit wann sind die Wehen, wie doll sind die Wehen, gibt's vielleicht noch andere Symptomatiken, die mit aufgetreten sind. Dann macht man meistens einmal ein CTG. Das ist mit so einem Gerät, wo wir über eine halbe Stunde ungefähr die Herztöne des Babys überwachen können und gleichzeitig die Venen aufschreiben, indem wir so ein Gerät haben, was die Bauchdeckenspannung misst. Und dann haben wir schon mal eine Idee, okay, geht's dem Kind gut, verkraftet das die Venen gut und wie sind eigentlich die Venen? Sind die regelmäßig, sind die doll, sind die nicht so doll? Natürlich zählt primär, was die Gebärende sagt. Wenn die sagt, ich habe wirklich dolle Venen und unser Gerät sagt, die sind aber nicht so doll, dann glauben wir natürlich der Gebärenden. Damit fängt es meistens an. Dann entscheiden wir, wie wir weitergehen, ob wir sagen, okay, sie bleibt im Krankenhaus, sie geht nochmal spazieren oder geht nochmal nach Hause. Und wenn sie bleiben würde, dann würden wir einmal eine Blutentnahme machen, dass wir so ein bisschen einen Startpunkt haben und zum Beispiel nochmal den Eisenwert der Mutter kontrollieren. Und dann dürfen einfach die Eltern sagen, was sie sich wünschen, natürlich primär die Gebärende, was sie machen möchte. Wenn die sagt, sie möchte jetzt in die Badewanne gehen, dann geht es in die Badewanne. Oder sie möchte spazieren gehen, dann geht es spazieren. Und sonst gucken wir einfach, was die Zeit bringt.
Und wann ist der Moment gekommen, an dem es in den Kreissaal geht?
Das ist immer schwer festzumachen. Sobald die Gebärende das braucht, sobald die diesen sicheren Rahmen, diesen sicheren Raum braucht mit ihrer betreuenden Hebamme. Das ist bei manchen Frauen erst ganz, ganz spät, wo wir sagen, da ist die Geburt schon, die steht schon bevor in 1 bis 3 Stunden. Bei anderen braucht es noch einen Tag. Das ist ganz, ganz unterschiedlich, kann man nicht pauschalisieren. Aber sobald die Gebärende das braucht.
Wie kann denn der Vater, die Mutter, die Freundin der Gebärenden, also nicht der Vater von ihr, sondern der Vater des Kindes, sie unterstützen während der Geburt?
Vor allem dadurch, dass die Begleitperson einfach da ist, dass es eine bekannte Person ist, die Vertrauen gibt, die Sicherheit gibt, die immer da ist, auch wenn zum Beispiel wir Hebammen mal den Raum verlassen müssen, sagen wir mal, das Telefon klingelt oder so, dann sind die einfach da. Das ist ganz, ganz wichtig. Die können natürlich, die sorgen dafür, dass immer Wasser da ist, dass die Gebärende was essen kann, wenn sie das möchte und dass sie das bekommt, was sie möchte. Dass sie die helfen, wenn es darum geht, irgendwie aufzustehen, in Bewegung zu bleiben. Die tanzen mit und geben Halt im wahrsten Sinne. Motivieren und geben einfach ganz, ganz viel Sicherheit, indem jemand da ist, den man kennt und dem man vertraut. Und manchmal sind die auch ganz wichtig, wenn zum Beispiel die Gebärende nicht mehr in der Lage ist, zu sagen, was sie gerade möchte, was sie nicht möchte, um in dem Moment dann auch das zu kommunizieren mit dem betreuenden Personal.
Jetzt ist es ja so, also immer wieder hört man Väter, die dann sagen, boah, das war ganz schrecklich. Und man hört Gebärende, die sagen, boah, ich wäre froh gewesen, wenn der nicht da, ich hätte ihn fast erschlagen, ja, so, weil das tut erstens weh und zweitens irgendwie hat er auch nicht das Richtige gemacht, weil er vielleicht auch nicht das Richtige machen kann in so einer Situation. Wie gehen Sie denn mit denen um? Müssen Sie sich auch um die kümmern? Was ist, wenn die umkippen?
Also umkippen ist wahnsinnig selten, wirklich wahnsinnig selten. Ich habe das erst vielleicht 2-mal erlebt. Wenn die Gebärenden ihre Begleitung gerade nicht mehr haben wollen, dann schmeißen die raus. Das machen die schon selbst. Und wenn wir das Gefühl haben, okay, das passiert nicht von alleine und der ist gerade nicht mehr so zuträglich für die Situation, dann machen das schon auch mal wir, dass wir sagen, irgendwie, wir gehen mal raus aus der Situation oder erlösen vielleicht auch die Begleitung mal kurz für 1/2 Stunde und geben denen irgendwie ein bisschen eine Frischluftpause. Aber in der Regel klappt es schon ganz gut. Klar, es ist einfach eine Ausnahmesituation. Und das wissen aber natürlich auch die Begleitungen. Und oft ist dann, wenn das Baby da ist, dann ist alles verziehen und dann mögen sich alle wieder.
Wann geben Sie oder wann wird zu Schmerzmitteln gegriffen?
Entweder wenn, also primär, wenn die Gebärende das möchte, wenn sie danach fragt oder das braucht, weil sie einfach mit dem Schmerz nicht mehr so gut umgehen kann in der Situation. Oder aber wenn wir Geburtshelfer das für nötig erachten, um zum Beispiel eine Entspannung im Becken zu bekommen. Das sind die 2 Situationen.
Jetzt können Sie ja nicht immer Komplikationen voraussehen als Mitarbeitende im Krankenhaus. Was stehen Ihnen eigentlich für Möglichkeiten zur Verfügung, wenn es zu welchen kommt? Was können Sie machen?
Also wir als Team machen wir jedes Jahr ein interdisziplinäres Training mit Anästhesie, mit den Gynäkologen, mit den Hebammen, den Kinderkrankenschwestern, so dass wir im Team gut zusammenarbeiten. Wir sind ein Level 4 aus. Wir haben das natürlich nicht so oft im Verlauf wie vielleicht andere Kliniken, wo schon damit gerechnet wird. Wir haben ein super aufgestelltes Anästhesie-Team. und was wir dann selber zu uns holen. Ansonsten haben wir Kooperationspartner. Wir arbeiten seit vielen Jahren mit der Uniklinik sehr eng zusammen, die ja auch nur schräg über dem Main sind und dann natürlich auch sehr, sehr schnell da sind, wo wir dann Notfallnummern haben, die dann direkt kommen. Also die brauchen auch nicht länger wie ein paar Minuten, bis sie bei uns sind. Und solange bis, wenn diese Situation eintreten sollten, sind wir mit unserem Team und mit unserem Training, was wir regelmäßig haben, sehr gut aufgestellt. Und das ist natürlich auch eine Sicherheit. Die Schwangere sagt dann, was ist denn, wenn ich jetzt bei euch entbinde, ihr habt nicht gleich den Kinderarzt neben der Geburt stehen. Wenn wir natürlich damit rechnen, dann versuchen wir das im Vorfeld schon mit den Kinderärzten abzusprechen, dass die dann vor Ort sind. Aber jede Klinik muss für eine Notfallsituation im Grunde kurz nach Geburt gut aufgestellt sein.
Also jetzt ist das Kind auf der Welt. Was geschieht direkt nach der Geburt? Also Sie haben ja schon gesagt, dann sind alle glücklich, es ist verziehen. Der Vater darf im Zweifel auch wieder reinkommen, wenn er vorher rausgeflogen ist.
Also als allererstes, die erste Maßnahme, sobald das Baby geboren ist, ist natürlich, dass wir das direkt der Mama geben, wenn sie das möchte. Manche Mütter brauchen noch mal eine Minute Zeit, dann halten wir das in ihrem Blickfeld. Aber natürlich ist als das Allerwichtigste einfach Hautkontakt für die Kinder und die Mütter. Wir nennen es das Bonding, wird es genannt. Genau, und dann passiert eigentlich nach der Geburt noch ganz viel. Der Mutterkuchen wird geboren. Das erste Stillen, wenn gestillt werden möchte, passiert noch im Kreissaal. Wir machen im Kreissaal einmal die U1. Das ist sozusagen der erste große Rundum-Check, wo wir uns das Baby einmal von Kopf bis Fuß angucken. Ist alles dran? Atmet es gut? Sieht es gut aus? Und haben wir ein gesundes Kind vor uns? Hat es 10 Finger und 10 Zehen? Und danach wird einfach, lassen wir im besten Fall die Familie ein bisschen in Ruhe. Die dürfen kuscheln, sich kennenlernen, erstmal wieder Kraft tanken, Luft holen. Und dann nach 2 Stunden geht's auf die Wochenbettstation.
Jetzt bin ich noch in einer Zeit geboren, wo man den Müttern die Kinder sofort abgenommen hat, wo es das alles nicht gab. Das gibt es zum Glück, ist es nicht mehr so. Schon eine ganze Weile nicht mehr. Seit den 80er Jahren, glaube ich, gibt es das Stichwort Rooming. Können Sie es erklären, was das ist und warum Sie vermutlich glauben, das unterstelle ich einfach mal, dass das wirklich wichtig ist?
Ja, also unter anderem, ich habe auch noch ein Kind in anderen Zeiten bekommen. Ist es so, dass das Rooming-in natürlich eine Situation ist, wo die Familien zusammen, die Mutter nicht getrennt von ihrem Kind wird. Das bedeutet, wir machen alles mit den Eltern gemeinsam, Mutter, Familie, der Vater gehört natürlich auch mit dazu, können gerne im Familienzimmer die ganze Zeit verbringen, den ganzen Aufenthalt verbringen. Und wir leiten im Grunde die komplette Familie an. Also für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass die Familien zusammen sind, dass die Väter unterstützen. Wir machen oft Arbeitsteilung. Mutter ist zum Stillen da, zum Schmusen da. Vater ist zum Wickeln und zum Schmusen da, sodass die Aufgaben klar geteilt sind. Dass man sie gut für den Weg in der Klinik bis nach Hause gut anleiten kann, gut begleiten kann. Die Situationen, die sich ergeben im Verlaufe des Stillens, des Aufstehens, der verschiedenen unterschiedlichen Situationen in der Zeit, wo sie auf Station sind, dass sie wirklich gut und gestärkt nach Hause gehen.
Wie begleiten Sie? Also was leiten Sie an?
Wir leiten sie zum Beispiel an in der Bekleidung des Kindes. Wie kann ich das Kind zum Beispiel versorgen? Wie kann ich Windeln wechseln? Wie kann ich dem Kind Sachen anziehen? Wie kann ich vielleicht das Kind auch mal, wenn ich das Bedürfnis habe, ich möchte das Kind mal ein bisschen waschen, wie kann ich das alles machen? Das erlernen die Familien dann bei uns. Und was aber die Hauptaufgabe unserer Betreuung ist, ist Tatsache, dass Stillen in verschiedenen Optionen, das bedeutet, dass die Frauen nach Hause gehen und wenigstens alle Stillpositionen einmal ausprobiert haben, weil es gibt ja unterschiedliche Wiegehaltung, Rückenlage, im Liegen, je nachdem, was sie für den Tag brauchen oder vielleicht auch für die Nacht. Und so, dass sie in, dass es für den Alltag in der Klinik eigentlich die Hauptaufgabe auf Station, unabhängig natürlich davon, dass wir die Frau kontrollieren, nach Blutung, nach Wochenfluss, wie geht es ihr, welche Bedürfnisse hat sie, was braucht sie, so dass wir so das ganze Rundumfeld ein bisschen komplett versorgen.
Stillen ist, glaube ich, tatsächlich ein großes Thema,
ja.
Weil wir ja immer dieses Bild im Kopf haben, überall sieht man diese stillenden Mütter, sieht alles so einfach aus und tatsächlich ist es am Anfang aber wohl nicht einfach. Was ist so schwierig?
Ich glaube, schwierig ist, dass dieser Zeitrahmen, diese Zeit, die man doch für das Stillen investieren muss. Ich glaube, die Frauen bereiten sich ganz, ganz intensiv auf die Geburt vor und sind danach total geschockt über die Situation, dass sie Schlafmangel haben, dass sie 24 Stunden fast nur am Stillen sind, gefühlt. Und ich glaube, das wird in der Schwangerschaft total unterschätzt. Deswegen zum Beispiel gibt es auch einen Säuglingspflegekurs bei uns im Vorfeld, wo die Frauen auch noch mal gestärkt in diesen verschiedenen Schwerpunkten drauf vorbereitet werden. Und für die Frauen, die dieses Rooming-in, dieses Bedürfnis, das Kind zu stillen, ich meine 8 bis 12 Mahlzeiten in 24 Stunden, bedeutet, alle 2 Stunden ist das Kind an die Brust. Manchmal möchte das Kind aber die ersten 24 oder 48 Stunden eigentlich ununterbrochen an der Brust sein, weil es einfach das Bedürfnis für die Brust hat und natürlich auch das Bedürfnis nach Nahrung, nach Saugen, dieses Einspielen, dieses Miteinander mit Kind und Frau, das muss man erlernen. Früher hat man oft gesagt, das hat man alles im Blut drinne, das kommt automatisch. Aber es ist doch ein Zusammenspiel, man muss das Kind kennenlernen. Und das Kind muss auch die Mutter kennenlernen. Und es gibt verschiedene Methoden, wo man die Frauen unterstützen kann. Und das ist das, was wir versuchen, den Frauen natürlich mit auf den Weg zu geben und zu stärken.
Jetzt gehen die aber irgendwann nach Hause.
Ja.
So. Werden die trotzdem, gibt es irgendwelche empfehlenswerten oder hilfreiche Kurse, die sie denen dann anbieten?
Ja,
oder ist dann wieder die Hebamme dran?
Die Hebammen sind immer dran.
Die sind immer dran.
Okay,
und was
dran.
Sind das für Kurse?
Aber natürlich gibt es auch Kurse. Wir haben zum Beispiel eine sehr große Elternschule an unserer Klinik dran, wo wir die Frauen natürlich auch auffangen, wenn sie noch Stillschwierigkeiten haben oder andere Bedürfnisse haben, wo wir sie weiterhin unterstützen werden in Rückbildungsgymnastik, jetzt zum Beispiel für die Frauen, für die Babymassage, Stillberatungen, Tragetuchschule, wo man erlernen kann, wie man ein Kind trägt in den unterschiedlichen Tragehilfen, die es auf dem Markt gibt. Und das ist so ein großes Umfeld. Auch wenn eine Frau zum Beispiel wunde Brustwarzen hat, was es ja auch immer mal wieder gibt, ist es natürlich für uns nochmal wichtig, die Frau zu uns in die Ambulanz einzubestellen, zum Beispiel Lasertherapien zu machen. Das ist ein Lasergerät, wo man eine schnelle Wundheilung erfüllen kann, wo man aber allerdings auch sagen muss, man muss dazu eine Stillmahlzeit beobachten, um einschätzen zu können, warum ist die Brust, ist hier, wird ja nicht wund von alleine, weil das Kind da drin. Also da ist ja immer eine Vorgeschichte dazu und das muss man dann beurteilen, einen Bestand machen und dadurch dann die Frau ein bisschen beraten und unterstützen.
Wenn wir noch mal ein bisschen in die Zukunft blicken, wir haben ja über Rooming In geredet, was, glaube ich, ein riesiger Durchbruch war und eine komplette
Wahnsinn.
Veränderung. Gibt's irgendwas, entweder was in Sichtweite ist oder was Sie sich wünschen würden? Was fehlt in der Geburtshilfe oder was bräuchte man noch?
Ich glaube, genügend Personal kommt natürlich von meiner Chefin hier. Ich glaube, was gerade ein ganz großes Thema ist, ist einfach so ein bisschen die individuelle Medizin. In der Medizin, man tendiert natürlich so ein bisschen dazu, man sieht den Patienten mit seinen Symptomatiken, eventuell Krankheiten. Man überlegt, okay, was machen wir für eine Diagnostik und was ist unsere Lösung für das Problem? Das ist aber gerade in der Geburtshilfe ja eigentlich nicht der richtige Ansatz und daran wird in den letzten Jahren extrem viel gearbeitet. Wir haben im besten Fall, wir arbeiten mit gesunden Menschen. Schwangerschaft und Geburt sind ja keine Krankheit. Im Grunde fängt schon da an, dass wir trotzdem noch von Patienten reden. Einmal das, dass wir einfach den Fokus auf gesunde Schwangerschaft, gesunde Geburt, gesundes Wochenbett legen und die Komplikationen nehmen, wie sie kommen. Natürlich, weil die gibt es nun mal, aber uns so ein bisschen mehr auf den Menschen selbst fokussieren. Was ist das Bedürfnis von Person A? Was ist das Bedürfnis von Person B? Und das kann einfach total unterschiedlich sein, wenn die eine Schwangere möchte eine Geburt im Kreissaal in dunklem Licht und mit ruhiger Musik und am liebsten nur mit der Hebamme und ihrem Mann. Und die andere Patientin wünscht sich einen geplanten Kaiserschnitt. Und das ist beides in Ordnung. Und das ist einfach die Selbstbestimmung der Personen und der Schwangeren, die einfach immer mehr gesehen wird. Und die, glaube ich, in Zukunft, wo wir uns in Zukunft einfach noch mehr mitentwickeln müssen. Und das ist gerade, glaube ich, die Entwicklung, die vor allem so primär in der Geburtshilfe vonstatten geht.
Mit dem Stichwort geplanter Kaiserschnitt würde ich gerne zum Abschluss zu den Fragen aus der Community gehen. Tatsächlich habe ich die Frage, wie ist denn überhaupt die Kaiserschnittrate hier bei Ihnen?
Also bei uns ist sie ganz Standard wie deutschlandweit eigentlich bei knapp 30%. Ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, es ist immer so plus minus eins in den letzten Jahren. Die muss man dann natürlich nochmal unterteilen. Der Großteil davon ist tatsächlich, sind geplante Kaiserschnitte. Genau, ob das auf Wunsch ist der Mutter oder aus medizinischen Gründen, zum Beispiel, wie wir vorhin besprochen haben, das Baby liegt total schepp im Bauch und dann geht es nicht anders.
Und wenn das Baby jetzt aber gerade im Bauch liegt und nicht schepp und es also keine medizinische Indikation gibt, wie gehen Sie vielleicht auch persönlich damit um? Sie sind Hebamme, Sie haben es ja vorhin beschrieben. Ne? wie gehen Sie damit um, wenn jemand einen Wunschkaiserschnitt möchte? Schicken Sie den woanders hin?
Ich akzeptiere das anstandslos. Also man kann, natürlich gehen wir mit den Frauen ins Gespräch, fragen vielleicht warum. Oft steckt da was hinten. Da ist ja oft auch eine große Außenwirkung, was Geburt angeht. Wenn es dann sowas ist wie, ich habe aber gehört von meiner Nachbarin, die hatte eine ganz furchtbare Geburt und jetzt möchte ich das anders, dann kann man da natürlich drüber reden. Dann kann man überlegen, okay, was war da vielleicht? Was war das Problem? Wissen wir natürlich nicht, wir waren alle nicht dabei. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass sowas passiert? Ist es überhaupt wahrscheinlich, dass es so passiert ist? Und liegt das Problem vielleicht eigentlich woanders? Aber wenn eine Patientin oder eine Schwangere das einfach gerne möchte, weil sie das für sich und für ihr Baby als den richtigen Weg sieht, ihr Baby auf die Welt zu bringen und auch ein Kaiserschnitt ist eine Geburt, ja, Geburt ist Geburt, dann akzeptieren wir das. Natürlich klären wir über Risiken auf, es ist eine große OP und auch wenn wir das persönlich vielleicht anders machen würden, haben wir da nicht mitzureden. Das ist die Entscheidung der Schwangeren.
Frau Fleur, Sie nicken?
Ja.
Ist so.
Ist so. Man muss den Wunsch der Patienten respektieren. Auf jeden Fall.
Frau Fleur, Frau von Luckner, vielen, vielen Dank für all Ihre vielen Antworten. In manchem habe ich mich wiedergefunden, vor allen Dingen, als es um das Thema Stillen ging. Ich war auch so schlecht vorbereitet.
Ja.
Dankeschön.
Vielen lieben Dank für das nette Gespräch.
Also, dann fasse ich auch heute mal wieder zusammen, was ich glaube, verstanden zu haben. Nämlich, Notfälle sind selten. In der Regel werden Vaginalgeburten bevorzugt, jedenfalls von den Hebammen, weil sie Anpassungsstörungen vermeiden oder umgekehrt dem Kind helfen, sich besser anzupassen. Bei der Geburt geht es immer um den Wunsch der Frau. Vor der Geburt kommt die Hebamme auch schon vorbei, die ich gerne eine gute Fee nenne. weil sie immer so gut zu den Frauen ist. Wir haben gelernt, dass auch in der Geburtshilfe oder wenn es um die Geburt geht, Sport, Ernährung und guter Lebensstil immer wichtig sind, wie offensichtlich überall im Leben. Eine Geburt gleicht einem Marathon, da ist Kondition sehr hilfreich, auch deshalb der Sport. Ich verbrenne 10.000 Kalorien, wenn ich ein Kind gebäre. Auch eine irre Zahl. Und nach der Geburt ist Bonding-Zeit. Das heißt, der Papa wickelt und schmust, die Mutter stillt und schmust. Und Standard ist zum Glück seit den 80er Jahren Rooming-In geworden oder ein bisschen später entwickelt in den 80er Jahren. Das Beruhigende ist, dass es über und beim Hospital zum Heiligen Geist Kurse für alles gibt. Ich lerne hier, ich kann hier in die Tragetuchschule gehen, ich kann in die Stillschule gehen, ich kann das Wickeln üben und natürlich lerne ich auch alles, was mit der Geburt zu tun hat, vorher und nachher. Ich bedanke mich natürlich auch für das Interesse an dieser Episode von Medizin im Fokus, der Podcast, der Medizin verständlich macht und keine dummen Fragen kennt. Wir hoffen, euch hat die Folge gut gefallen. Ihr konntet einiges daraus mitnehmen, wenn ihr noch Fragen habt. Wir freuen uns über Feedback oder wenn ihr Folgen zu weiteren spannenden Themen aus der Welt der Medizin wünscht, dann schreibt uns das sehr gerne und zwar über den Instagram-Account vom Krankenhaus Nordwest oder ihr sendet uns eine Mail an, Achtung, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, podcast@sthhg.de. Ich wiederhole es mal für alle Fälle nochmal, podcast@sthhg.de. In der nächsten Folge erwartet euch dann übrigens ein nicht minder spannendes Thema. Da geht es um Demenz, also um den Verlust von Erinnerungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Dazu werde ich mich mit Claudia Richter-Neithardt, der Leiterin des Seniorenstifts Hohenwald, und mit Magdalena de los Santos unterhalten. Seid dann auch wieder mit dabei, um mehr aus der Welt der Medizin zu erfahren. Und wie immer zum Schluss, bleibt neugierig, und lasst es euch gut gehen.